Unter Dach und Fach. Profi-Tipps, Baurecht, Immobilienrecht. Der Podcast mit Fachanwalt Michael Simon. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Für die heutige Folge zum Thema Wohnungseigentumsrecht habe ich mich von einem Urteil des Amtsgerichts Dortmund aus November 2020 inspirieren lassen. Darin geht es nämlich darum, wie groß muss eigentlich ein Saal für eine Eigentümerversammlung sein? Das Amtsgericht hatte sich damit auseinanderzusetzen mit einer Anfechtungsklage, weil ein Eigentümer die Größe des Saals bemängelt hatte. Im Moment ist ja noch Corona, aber die Saison der Eigentümerversammlungen läuft. Mich erreichen viele Anrufe sowohl von Verwaltungen, aber auch von Eigentümern und Eigentümerinnen. Wie es denn jetzt ist, kann man denn überhaupt Eigentümerversammlungen abhalten? Viele Eigentümerinnen sind der Meinung, nee, das geht im Moment nicht. Es ist ja Corona und während der Corona-Zeit gibt es noch keine Möglichkeit, Eigentümerversammlungen durchzuführen. Ja, stimmt denn das eigentlich? Und wenn das nicht stimmt, welchen Einfluss haben denn die allgemeinen Corona-Regeln zum Beispiel auf die Anmietung des Saals, zum Beispiel aber auch auf die Formulierung von Einladung zur Eigentümerversammlung oder auf ihre Durchführung, was muss beachtet werden und insbesondere natürlich auch, welche Verantwortung trägt dabei die Verwaltung? Auf diese Fragen möchte ich in diesem Podcast, in dieser Episode eingehen und Ihnen soweit verständliche Informationen bieten, damit Sie wissen, wie die Eigentümerversammlung sicher und zuverlässig gesteuert werden kann. Erste Frage, die allgemeine Frage, dürfen im Prinzip in der jetzigen Zeit überhaupt Eigentümerversammlungen stattfinden? Dazu kann ich Ihnen leider nur die typische Juristenantwort geben. Genau, es kommt darauf an. Es kommt nämlich darauf an, welche Landesregeln gibt es, die irgendwas über die Durchführung von solchen Versammlungen aussagen. Und zwar sind die Regeln entscheidend, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Versammlung gelten. Nicht zum Zeitpunkt der Einladung, sondern, wie gesagt, Zeitpunkt der Durchführung. Die Verwaltung kommt also tatsächlich nicht umhin, am Tag der Versammlung nochmal die aktuelle Formulierung der Corona-Verordnung oder des Corona-Gesetzes des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Versammlung stattfindet, durchzusehen, ob sich da nicht Änderungen ergeben haben, die sich einschränkend zum Beispiel auswirken. In Hamburg ist es derzeit, also Ende Mai 2021, so, dass Eigentümerversammlungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Personen abgehalten werden können. Sie dürften mit mehr Personen natürlich auch unter freiem Himmel durchgeführt werden, habe ich aber bisher noch nicht erlebt, wäre mal ein Novum. Also grundsätzlich sind Eigentümerversammlungen auch in der heutigen Corona-Zeit nicht verboten, mithin erlaubt. Es müssen natürlich diverse Vorgaben eingehalten, Vorgaben, die auch in diesen Corona-Regeln des Landes stehen. Und darum kümmern wir uns nachher noch. Grundsätzlich wissen Sie ja, die Verwaltung entscheidet nach eigenem Ermessen, wann denn die jährliche Eigentümerversammlung stattfindet. Die ordentliche Eigentümerversammlung, das ist ja die Versammlung, in der abgerechnet wird. Die anderen sind dann die außerordentlichen. Für eine außerordentliche Eigentümerversammlung ist ja meistens Grund ein wichtiger, eiliger Beschluss, der gefasst werden muss über eine Sanierung zum Beispiel. Da muss man sich natürlich dran halten und sehen, dass man dann rechtzeitig einlädt und dass das jetzt geht in diesen Zeiten. Es gibt natürlich auch die Regelungen in Teilungserklärungen oder Gemeinschaftsordnungen, dass auch die jährliche Versammlung zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden muss, zum Beispiel Ende Juni. Daran muss sich die Verwaltung natürlich auch halten, wenn es dann geht, wenn die Landesregeln das zulassen, und in diesem Rahmen muss dann die Versammlung abgehalten werden. Wenn das alles nicht so ist, also keine eilbedürftige oder keine laut Gemeinschaftsordnung fristgebundene Versammlung, dann kann natürlich die Verwaltung auch noch länger warten und hoffen, dass zum Beispiel im Herbst die Möglichkeiten deutlich besser sind, Eigentümerversammlungen normal durchzuführen. Also die Landesregeln prüfen. Die Landesregeln können tatsächlich Eigentümerversammlungen heutzutage zulassen. Die zweite Frage, um die sich vieles dreht: Wie viel Teilnehmerinnen muss eigentlich der Saal fassen? Diese Frage hört sich erstmal vordergründig, finde ich, nach Corona an, weil wir immer gleich die bekannten Abstandsregeln dazu denken. Aber auch in normalen, also außer Corona-Zeiten, muss jede Verwaltung entscheiden, wie groß denn der Saal sein muss. Denn die Verwaltung ist ja verantwortlich dafür, die Versammlung ordnungsgemäß durchzuführen. Und zur ordnungsgemäßen Durchführung gehört ja auch, dass alle Eigentümer, die kommen wollen, auch Platz finden. Also, wie groß muss jetzt der Saal sein? Nach meiner Erfahrung gehen die Verwaltungen von dem Grundsatz aus, dass der Saal so groß sein muss, dass er alle im Grundbuch eingetragenen Eigentümer fassen kann. Das ist die absolute Sicherheitsvariante, die 150%-Variante. Wenn man sich daran hält und so einen Saal mietet, alles gut, dann müssen wir uns um die Saalgröße überhaupt keine Gedanken mehr machen. Aber wir sind ja hier in einem juristischen Podcast und deshalb gucken wir uns mal an, geben denn die juristischen Regeln das überhaupt her, dass man sagt, der Saal muss immer so groß sein, dass alle da reinpassen? Das gilt so allgemein zweifellos nicht. Man kann sich ja auch fragen, warum sollte für jede Eigentümerversammlung einer Gemeinschaft mit 400 Eigentümern, also 400 Einheiten, für jede dieser Versammlungen einen Saal mieten, der 400 Leute fasst, wenn üblicherweise nur 150 von denen kommen? Die Verwaltung, das ist einigermaßen sicher, darf und muss eine Prognose stellen. Eine Prognose darüber, wie viel Eigentümerinnen tatsächlich zur Eigentümerversammlung kommen werden. Diese Prognose geht nicht nur ins Blaue hinein, sondern sie muss sich schon auf sinnvolle Kriterien stützen. Und schon mal vorweg gesagt, die Verwaltung müsste auch in der Lage sein, falls da doch irgendwas angefochten wird mit dem Argument, der Saal war zu klein, müsste also in der Lage sein, nachzuweisen, welche Gedanken sie sich gemacht hat, welche Kriterien sie für die Auswahl der Saalgröße angewandt hat. Also Kriterien dafür, wie viele Eigentümerinnen kommen, sind einmal, und zwar zuvorderst, wie viel kommen denn üblicherweise? Und dann kann man noch schauen, gibt es zum Beispiel auf der Tagesordnung für diese Versammlung Tagesordnungspunkte, von denen man schon weiß, dass die viele Eigentümerinnen interessieren und dass deshalb auch viele kommen werden, zum Beispiel größere Instandsetzungsmaßnahmen, die viel Geld kosten, wo viel mit abstimmen wollen. Wenn es aber eine Tagesordnung, so eine Standardtagesordnung ist, in der nicht viel weiter drin steht als die Entlastung des Beirats und die Verabschiedung der Jahresabrechnungen und des Wirtschaftsplans, ja, wissen wir, dann bleiben doch viele Stühle leer. Dann kann man da also das vielleicht die übliche Anzahl ein bisschen reduzieren. Das Amtsgericht Dortmund, von dem ich Ihnen schon berichtet habe, hat entschieden, dass die Verwaltung die Größe des Saals nach der durchschnittlichen Anzahl der Teilnehmerinnen der letzten drei Versammlungen errechnen darf. Also ich finde es eher zweifelhaft, ob das ein sinnvolles Kriterium ist. Es kann ja sein, dass die Tagesordnungen der letzten drei Eigentümerversammlungen gerade nicht so aufregend waren wie die aktuelle Einladung, wie das aktuelle Programm der Eigentümerversammlung. Deshalb könnte man auch sagen, dass in den letzten drei Versammlungen deutlich weniger Eigentümerinnen erschienen sind, als jetzt erscheinen werden. Außerdem könnte man ja auch berücksichtigen, dass in Corona-Zeiten oder sagen wir mal nach Corona-Grippewelle, dass da deutlich weniger Teilnehmerinnen kommen wegen der Ansteckungsgefahr als üblicherweise. Also da wäre auch vielleicht eine Korrektur nach unten angebracht gegenüber der üblichen Zahl. Mein Rat ist deshalb, bilden Sie als Verwaltung den langjährigen Durchschnitt, nicht nur den Durchschnitt der letzten drei Jahre. Das ist ja auch kein Problem, wenn man sich das alles notiert in Excel-Listen oder wie auch immer, auf dem Zettel geht ja alles auch. Aber wenn man so eine Aufstellung macht, ist es überhaupt kein Problem, den langjährigen Durchschnitt zu ermitteln. Und dann kann man noch schauen, ob man korrektiv anwendet. Spannende Tagesordnungen kommen mehr. Normale Tagesordnung kommen die normalen, in Corona-Zeiten oder Grippewelle kommen vielleicht weniger. Das ist die Aufgabe der Verwaltung. Danach richtet sich die Saalgröße. Nach der Anzahl der prognostizierten Teilnehmerinnen. So, und jetzt haben wir die prognostizierten Eigentümerinnen, die da teilnehmen wollen. Und jetzt muss man ja noch gucken, wie groß muss für die denn der Saal sein? Also außerhalb der Corona-Zeiten ist so eine genaue Berechnung einigermaßen unnötig, weil es dürfte immer funktionieren, dass man ein oder zwei oder meinetwegen auch drei bis fünf Stühle dazustellt, wenn ungeplant noch weitere Eigentümerinnen teilnehmen wollen. Kein Problem, deshalb macht man sich da auch kaum Gedanken. Im Moment aber, und das gilt doch wohl sehr wahrscheinlich für noch längere Zeit, muss bundesweit ein Abstandsgebot eingehalten werden. Abstandsgebot in Hamburg, aktuell Ende Mai 2021 nach der Hamburger Verordnung, müssen Personen in Versammlungen, wörtlich heißt es, zueinander einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. So, Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander. Jetzt steigen wir mal gleich mal ein in die Mathematik. Gehen davon aus, dass dieser Wortlaut Abstand zueinander den lichten Abstand meint und nicht den Abstand der beiden Körpermitten voneinander, der Körpermitten der nebeneinander sitzenden Personen. Der lichte Abstand ist also zu berechnen von der Außenkante Schulter zur anderen Außenkante Schulter des Nebenmanns, der Nebenfrau. Oder man sagt Außenkante Stuhl, nicht Körpermittelpunkt oder Mittelpunktstuhl, diese 1,50 berechnen. Die Veranstaltungsbranche rechnet so nach meiner Recherche von einer, habe ich gefunden, westeuropäischen Schulterbreite von 50 Zentimetern. Stühle haben üblicherweise so eine Sitzflächenbreite von 50 bis 55 Zentimetern. Das bedeutet, zwischen der rechten Schulter Eigentümer A und der linken Schulter der rechts neben ihm sitzenden Eigentümerin B muss ein Abstand von 1,50 sein. Davon entfällt die Hälfte jeweils, also 75 cm, auf Eigentümer A und Eigentümerin B. Und jetzt müssen wir noch die Hälfte der Schulterbreite dazu rechnen, also Schulterbreite 50, Hälfte 25 cm, weil wir ja, um die Fläche auszurechnen, den Mittelpunkt des Stuhls nehmen müssen dann wieder. Also 75 cm als Hälfte von den 1,50 und 25 cm als Hälfte der 50 cm breiten Schulterbreite sind 1 Meter. Wir müssen also von Körpermitte zu Körpermitte der benachbarten Teilnehmerinnen 1,0 Meter rechnen und daraus ergibt sich dann ein Rechteck mit einer Kantenlänge von jeweils 2 Metern. 2 mal 2 Meter sind 4 Quadratmeter Fläche. Das ist auch das, was die Veranstaltungsbranche ganz häufig so ansetzt. 4 Quadratmeter Fläche bei Rechtecksberechnung für jeden Teilnehmer. Man kann das Ganze natürlich auch als Kreisberechnung ansetzen. Kreisberechnung, Mittelpunkt ist dann der Mittelpunkt Stuhl oder Mittelpunkt der Person. Dann gehen wir eben von einem Radius, also einem Halbmesser von einem Meter aus. Und dann haben wir die Formel für den Kreisinhalt, die Rechenformel R² mal Pi. R² bei einem Meter Radius ist ein Quadratmeter und das mal 3,14, dann haben wir also 3,14 Quadratmeter. Das ist etwas weniger als die 4 Quadratmeter beim Rechteck. Häufig sagt man dann, machen die Veranstalter, die nach Kreisberechnung ausgehen, sagen, gut, da schlagen wir noch ein bisschen was drauf, 20%, 10-20%, weil wir dann auf der sicheren Seite sind, dass der Abstand ausreicht, wenn sich die Personen nach rechts und nach links bewegen. Berücksichtigt werden müssen dann natürlich auch noch, dass die Verwaltung erscheint. Also 1 oder 2 mal 4 Quadratmeter für die Verwaltung und für eventuelle Gäste, Sachverständige, Rechtskundige oder sonstige Dolmetscher vielleicht, die dabei sein müssen für Eigentümerinnen, die nicht so gut Deutsch können. Und wir müssen auch noch sehen, dass wir Bewegungsflächen im Saal haben müssen. All das zusammen ergibt dann die Fläche für die Größe des Saals, der da anzusetzen ist. Wenn man sich jetzt nochmal überlegt, einfach mal zurückgeschaltet nochmal zu der Rechtecksberechnung und 1 Meter Platz zwischen den beiden Schultern, dann kann es sein, dass die 2 Stühle dafür nicht ausreichen, sondern dass man tatsächlich 3 Stühle Platz braucht, gerade wenn man auch noch als Sicherheitsvariante nimmt, die Personen, die auf den Stühlen sitzen, bewegen sich manchmal auch so ein bisschen nach rechts oder nach links und dann wird der Abstand natürlich deutlich kleiner. Also man kann auch davon ausgehen, 3 Stühle zwischen den Eigentümerinnen ist auf jeden Fall in Ordnung. Da müssen wir nur nach vorne gucken, dass wir da auch immer den Abstand von 1,50 nach vorne und nach hinten haben. Übrigens, das Amtsgericht Dortmund, habe ich Ihnen ja schon erzählt, das Amtsgericht Dortmund ist in seinem Urteil von einem Platzbedarf pro Teilnehmer von 7 Quadratmetern ausgegangen. Das Amtsgericht Dortmund ist nämlich von der Kreisberechnung ausgegangen und hat als Radius 1,50 Meter angesetzt. Und wenn wir das ansetzen, kommen wir in der Tat zu 7 Quadratmetern an Kreisfläche. Aber wenn wir einen Radius von 1,50 ansetzen, dann haben wir einen Abstand der Mittelpunkte der beiden Sitznachbarn von 3 Metern. Und das ist sicherlich zu viel, auch nach den Corona-Regeln, nach den 1,50 lichten Abstand zwischen den Schultern. Also ich halte die Berechnung, die das Gericht gemacht hat und die ganz entscheidend war für das Urteil, halte ich so für falsch. Hätte das Gericht es, ich sag mal, richtig berechnet, so wie ich das machen würde und wie ich ihn dargestellt habe, dann hätte es die Klage nämlich abgewiesen und nicht wie jetzt der Klage stattgegeben. Mein Rat ist an die Verwaltungen, erstens also drei Schritte sind vorzunehmen. Erstens Anzahl der Teilnehmerinnen prognostizieren, daraus dann zweiter Schritt die Größe des Raumes errechnen mit 4 Quadratmetern pro Teilnehmer plus eventuell Zuschlag für die Bewegungsflächen und drittens muss man dann natürlich auch noch so ein bisschen den Grundriss des Raums, den man anmieten möchte, prüfen, ob da tatsächlich die Stühle und Tische so gestellt werden können, dass diese Rechtecke 2x2 Meter Kantenlänge auch tatsächlich eingehalten werden können. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was denn die Verwaltung hinsichtlich der Corona-Regeln für eine Eigentümerversammlung berücksichtigen muss. Als erstes die Frage, muss denn überhaupt die Verwaltung das berücksichtigen oder muss derjenige, der diesen Saal vermietet oder zur Verfügung stellt, die Corona-Regeln einhalten? Die Antwort auf die Frage ist gleich auch die Antwort darauf, wer wird denn mit einem Bußgeld belegt, wenn die Corona-Regeln für solche Veranstaltungen nicht eingehalten werden? Ist es also die Verwaltung oder ist es der Vermieter des Raums? Grundsätzlich tritt bei einer Eigentümerversammlung die WEG, die Verwaltung, tatsächlich als Veranstalterin auf. Nicht etwa derjenige, der den Raum zur Verfügung stellt, vermietet. Das bedeutet also auch, dass die WEG-Verwaltung das Bußgeld auferlegt bekommt, falls die Regeln nicht eingehalten werden. Die Verwaltung ist dafür zuständig, dass alles so läuft, wie es in den Regeln steht. Muss also ein Schutzkonzept erstellt werden und vorgehalten werden. Es müssen Handdesinfektionsmöglichkeiten da sein. Es muss gelüftet werden, ganz wichtig, gelüftet werden. Die Kontaktdaten müssen erhoben und auch gesichert werden, das heißt also gespeichert werden. Die Kontaktdaten werden üblicherweise ja auf einer Anwesenheitsliste erhoben. Diese Anwesenheitsliste muss dann also auch nicht nur aus Gründen des Wohnungseigentumsrechts, sondern auch tatsächlich aus Corona-Gründen aufgehoben werden. Dann gibt es die Maskenpflicht und dann gibt es noch die Voraussetzungen überhaupt für den Einlass zu so einer Versammlung in einem geschlossenen Raum. Das ist zum Beispiel negativer Testnachweis oder der Genesenen-Nachweis, so habe ich das gelesen, der heißt so, Genesenen-Nachweis oder der Impfnachweis. Und teilweise wird ja auch noch verlangt, dass die Eigentümer vorher Bescheid sagen, dass sie kommen, also quasi so einen Platz buchen, damit der Veranstalter, die Verwaltung auch weiß, wer und wie viel denn kommen, möglicherweise, wenn zu viel schon ihr Kommen zugesagt haben, muss die Versammlung dann schon im Vorwege abgesagt werden. Also man sieht eine Menge Aufgaben und damit eine Menge Verantwortung für die Verwaltungen, gerade in dieser Corona-Zeit. Kurzer Exkurs zum Thema Lüften. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich finde den Lüftungsrechner der BGN, der Berufsgenossenschaft, wie heißt sie, Nahrungsmittel und Gastgewerbe, glaube ich. Also die BGN hat im Internet stehen einen Lüftungsrechner, bgn.de/Lüftungsrechner. Den finde ich total wunderbar. Das ist so eine Drehscheibe. Da kann man einstellen nach der Saalgröße und der Anzahl der Personen und dann gibt es einem an, wie oft denn gelüftet werden muss nach den Corona-Regeln, also Stoßlüftung 5 Minuten. Das kann man total einfach bedienen und ganz auf die Schnelle kann man das dann auch rausfinden. Klare Ergebnisse, einfach zu bedienen, ganz wunderbar. Auch darauf, auf die richtige Lüftung, muss leider auch die Verwaltung achten, weil die ja, wie schon gesagt, Veranstalterin der ganzen Nummer ist. So, zum Schluss möchte ich, weil ich das häufig erlebt habe, auch auf das Thema Einladungen für Eigentümerversammlungen zu Corona-Zeiten eingehen. Ich finde schon, dass gerade in der jetzigen Zeit sehr, sehr große Umsicht geboten ist, wenn man Einladungen schreibt. Die Einladung muss eine Einladung sein und darf keine Ausladung sein. So hat das mal, ich finde das sehr, sehr eindrücklich, ein Gericht formuliert, das zu entscheiden hatte, ob die Einladung denn so richtig gemacht worden ist. Wenn eine falsche Einladung geschickt wird, eine falsche in Anführungszeichen Einladung geschickt wird, dann haben alle Beschlüsse, die in dieser Versammlung gefasst werden, einen schwerwiegenden Ladungsmangel und dann können sie meistens auch mit Erfolg angefochten werden. Hintergrund dafür ist, dass die Eigentümerversammlung natürlich das wichtigste demokratische Organ der Eigentümergemeinschaft ist. Auf diesem demokratischen Weg sollen die Eigentümer durch Live-Diskussionen und Abstimmung über ihre Geschicke entscheiden. Die Meinungsbildung findet also in der Versammlung der Eigentümerinnen statt. Und deshalb muss genau diese Versammlung auch allen Eigentümerinnen offen sein. Und die Verwaltung muss deshalb auch zwingend alle Eigentümerinnen einladen. Deshalb ist es falsch, jedenfalls aber mit allergrößter Vorsicht zu genießen, wenn die Einladung so formuliert wird, dass möglichst wenig kommen sollen, möglichst viele Vollmachten erteilen oder sogar auch, dass die Verwaltung und der Beirat darüber abgestimmt haben und sich einig sind, dass die Versammlung nur mit der Verwaltung und dem Beirat durchgeführt wird und die Eigentümer gebeten werden, Vollmachten zu erteilen, entweder der Verwaltung oder dem Beirat, dass so eine Einladung, so eine Formulierung in der Einladung hat denn das Gericht dazu gebracht, jetzt nicht das Amtsgericht Dortmund, sondern das war ein anderes, dazu gebracht zu sagen, das, liebe Leute, ist keine Einladung, sondern eine Ausladung. Ein Eigentümer, der sowas liest, muss sich doch berufen fühlen, gar nicht erst hinzugehen, weil er ist da sowieso erwünscht, die wollen ja unter sich bleiben. Das heißt also, in die Einladung ausdrücklich, vielleicht auch mehrfach reinschreiben, alle Eigentümerinnen werden eingeladen, die Verwaltung freut sich, alle Eigentümerinnen herzlich zu begrüßen zur Versammlung. Das ist auf jeden Fall wichtig und dann sollte man auch reinschreiben, dass eine bestimmte Anzahl von Personen, die in den Raum passt, sagen wir mal 25 Personen passen in den Raum. Die Verwaltung hat das ausgerechnet als die normale Anzahl der Teilnehmerinnen, die kommen werden. Wenn, und dieser Satz sollte dann auch stehen, wenn mehr Teilnehmerinnen kommen, dann würde die Versammlung abgesetzt, sofort abgesagt und würde neu wieder angesetzt werden. Natürlich kann man auch einen Hinweis auf die Vollmachten geben, alles klar, aber das ist ja ein ganz normaler Hinweis, den gibt die Verwaltung ja üblicherweise in jeder Einladung auch. Also grundsätzlich unbedingt darauf achten, alle Eigentümerinnen ausdrücklich einzuladen und auch darauf hinzuweisen, dass wenn halt mehr kommen, dann wird abgesagt. Die Versammlung findet also nicht mit den weniger Leuten statt, sondern sie wird dann eben abgesagt, damit alle, die wollen, auch tatsächlich die Möglichkeit haben, ihre Meinung dort einzubringen. Zum ganz guten Schluss noch die Erinnerung, dass eine Online-Teilnahme an einer Eigentümerversammlung erst möglich ist, wenn die Eigentümerinnen das auch mit einem einfachen Mehrheitsbeschluss auf einer ganz normalen Präsenzeigentümerversammlung so zugelassen haben, vorher schlichtweg nicht. Ja, was so ein Amtsgerichtsurteil alles ausrichten kann, erst führt es mich zurück in die Schulzeit und zur Formel für den Kreisinhalt. Dadurch weckt es dann die Neugier und die Recherche beginnt zum Beispiel, wie andere Branchen das denn nun handhaben. Zum Beispiel die Veranstaltungsprofis, wie die Besucherzahl in großen Hallen in Corona-Zeiten berechnen, für ihre Hygienekonzepte zum Beispiel. Und da merkt man, wenn man sich das mal klar macht auch, da merkt man schon, wie die unterschiedlichen Abstandsberechnungen die Anzahl der Besucher massiv beeinflusst und damit natürlich auch die Einnahmen, die dadurch generiert werden können. Einnahmen ist jetzt nicht das Thema für die Eigentümerversammlung, aber da merkt man tatsächlich, wie die Berechnungen der Abstände Einfluss haben auf die Anzahl der Teilnehmer bzw. die Raumgröße, die vorhanden sein muss. Ja, vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich freue mich, dass ich Sie an den Erkenntnissen aus meiner Recherche zu diesen Fragen teilhaben konnte. Ich freue mich, dass ich Sie bald hier wieder in diesem Podcast unter Dach und Fach willkommen heißen kann. Bis dahin tummeln Sie sich gerne auf meiner Internetseite, die heißt immobilienrecht-simon.de und entdecken da dann auch den Leitfaden für Eigentümerversammlungen als Online-Meeting, was geht, was nicht geht. Und Sie entdecken auch das Video, in dem ich Ihnen das Urteil des Amtsgerichts Dortmund, über das ich Ihnen schon jetzt so viel erzählt habe, im Einzelnen darstelle. Viel Spaß beim Stöbern und alles Gute!